Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Wer den Kern des Netzes sucht, ist in Wuppertal genau richtig, denn von hier aus betreut die größte Digitalagentur des Bergischen Landes, Netzkern, ihre Kunden. Unser heutiger Gast verantwortet dort das digitale Marketing. Er berichtet von seinen Erfahrungen und gibt Tipps für erfolgreiche Online-Maßnahmen. Herzlich willkommen, David Hefendehl. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@bergisch.io. Dann mal los.
Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, Herr Dehler.
Happy New Year.
Das wünsche ich dir auch. Ich wollte gerade fast sagen, ein Jahr Bergisch.io, aber so ganz so weit sind wir noch nicht.
Nein. Aber wir starten jetzt mit den Vorbereitungen.
Wir nähern uns mit großen Schritten, genau.
Ja, es ist ein bisschen wie wenn die Queen Geburtstag hat, ne? Ehrenformation, Salutschüsse, alles wird vorbereitet.
Richtig.
18 stöckige Torten.
Ja. Alles.
Aber
wobei wir das auch entgegennehmen. Wir nehmen da auch noch Spenden entgegen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja. Vor allem auch für die Autogrammkarten, die wir jetzt auch drucken lassen wollen.
Okay.
Haben wir letztes Jahr nicht mehr geschafft.
Nee, nicht wirklich.
Aber um auf dieses Event aufmerksam zu machen, müssen wir auch irgendwie eine ganze Menge Marketing da noch betreiben, ne?
So ist das.
Da schließt sich der Kreis.
Ich hätte es nicht besser formulieren können.
Ach Martin, du sagst das immer so. Aha. Und hinterher sagst du mir, also da den Einstieg, den hätte man ganz anders machen sollen.
Ja, natürlich. Ist doch alles geschleudert.
Und on air wird nur geschmeichelt. So, ich bitte meine noch nasalere Stimme zu entschuldigen. Auch mich jetzt ein bisschen getroffen, aber das werden wir schon hinbekommen in dieser Folge. So, wir sprechen heute über Digital Marketing und für solches ist bei uns zu Besuch der Head of Digital Marketing und Mitglied der Geschäftsführung bei der Wuppertaler Netzkern AG. Jetzt habe ich einen derartigen Knoten in meinen Satz eingebaut.
Hallo. Komm.
Genau. Also heute bei uns ist als Head of Digital Marketing und Mitglied der Geschäftsführung bei der Wuppertaler Netzkern AG David Hefendehl.
Ja, hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen. So. Ja, schön, dass du da bist.
Das heißt, erste Einführung im neuen Jahr und alles total schon verfranst. So. Ja.
Halt zum Beinbruch, sagt man dann doch.
Ja,
oder? Also es kann nur schief gehen.
Ja, richtig. Von hier wird's. Ab hier geht's nur noch bergab.
Ja.
So. Ist das jetzt das Omen für 2019?
Ihr wollt Torten.
Wir wollen Torten.
Für den Geburtstag der Queen.
Genau. Das Web kann mehr.
Ja, genau.
Ist ein Motto.
Internet kann mehr, ist das
Motto. Internet kann mehr. Ihr habt dazu letztes Jahr die erste Wuppertaler Online-Marketing-Konferenz bei euch veranstaltet.
Genau.
Und wer den Bergisch.io Newsletter liest, der war damals echt im Vorteil, weil der konnte sogar noch Tickets dafür gewinnen. Und das Ganze war, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg.
Ja, war total super. Die beiden glücklichen Gewinner waren ja auch da.
Genau.
Und ich habe in strahlende Gesichter geguckt, ob das an den Cocktails lag, die wir im Nachgang serviert haben. Ich hoffe natürlich, dass es an den super Inhalten lag, die wir hatten. Machen wir dieses Jahr auch wieder. Einfach mal bei Facebook liken, die Netzkern AG, und dann wird das irgendwann im Stream mit Sicherheit auftauchen.
Wunderbar. Jetzt wollte ich fast sagen, erzähl mal was zu Netzkern. Es gibt ja vielleicht doch noch 2-3 Leute da draußen, die diesen Namen noch nicht gehört haben. Aber ja. Unter denen, die im Bergischen Land sich mit Online-Themen beschäftigen, gehört ihr zu den Großen.
Ja, tun wir. Das fühlt sich überhaupt nicht so an, wenn man bei Netzkern so lange ist wie ich und auch viele kleine Kunden früher betreut hat und auch immer noch betreut. Und aber wir gehören tatsächlich zu den Großen im Bergischen Land. Wir sind ungefähr 100 Leute. Entschuldigung, da ist das.
Macht nichts.
Wir sind ja ungefähr 100 Leute und haben auch noch einen Standort in Hamburg dazu aufgemacht. Wir sind eine Full-Service-Digitalagentur. Also Full-Service heißt, ne, man kommt zu uns, hat eine Idee. Ich backe Torten, ja, oder ich bin Werkzeugmacher. Was kann das Internet denn mehr? Und dann fangen wir halt an zu reden und machen die Konzeption dafür und ein Design, bauen eine Seite und machen das Online-Marketing hinterher. Denn so das Motto, was ich persönlich immer so habe, ist, eine Internetseite macht aus einer Würstchenbude noch keinen Weltkonzern. Na, und da muss man halt dann eben auch mit Marketing hinterher ran. Ne? Mhm. Nicht das ganze Budget für die Webseite verblasen, sondern auch dran denken, dass ja, ist halt kein Laufgeschäft. Ne? Man hat keine Laufkundschaft im Internet.
Aber ihr seid ja jetzt eigentlich keine Würstchenbude mehr. Vielleicht kannst du kurz trotzdem umreißen. Wie lange gibt's euch? Wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt seid?
Ja, wir haben als kleine Agentur angefangen. Daniel und Thomas haben die Agentur gegründet. Ich habe mal von einem ehemaligen Kunden von uns gehört, wir waren mal beim Herrn Golatta im Kinderzimmer. Ich glaube, so war es aber nicht. Und sind halt dadurch stetig gewachsen, mehrfach in Wuppertal auch umgezogen, sind inzwischen in der Winkelsträter Fabrik angekommen und betreuen neben den vielen Wuppertaler Kunden, die wir seit langen, langen Jahren haben und die uns sehr am Herzen liegen, vor allen Dingen auch viele sehr große Firmen aus deutschlandweit und die auch international tätig sind, also auch mehrere DAX-Konzerne, die halt ihre Internetseiten und Marketing und solche Geschichten bei uns machen lassen. Und so sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind.
Cool. Wir haben dich ja eingeladen, weil wir mitbekommen haben, dass ihr eben, und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil mir das auch vorher nicht so bewusst war, dass ihr wirklich diese Bandbreite da drin habt. Also ihr arbeitet für ganz große und macht da ganz, ganz innovative Konzepte und weltweiten Rollout, aber du sagst ja selber, die alten Kunden, die kleinen Kunden, die bergischen Kunden aus der Heimat, die liegen euch nach wie vor sehr am Herzen und dadurch seid ihr natürlich auch irgendwie so gerade beim Thema Online-Marketing so in der gesamten Bandbreite drin. Wir haben uns ja jetzt ja gedacht, neues Jahr, neues Glück. Online-Marketing ist ja so ein Thema, wo ich glaube schon auch einige total professionell unterwegs sind und andere irgendwie immer noch nicht so richtig geschnallt haben, wie sie es machen können und wo sie anfangen sollen und wo sollen sie denn Geld investieren und wo lassen sie es lieber bleiben. Und das kann man nicht so ganz über einen Kamm scheren, aber einfach vielleicht nochmal so ein paar Impulse zu geben, was möglich ist und wo du gerade so den Stand der Kunst quasi siehst und wo du genau
schnelles Feld.
Genau, ist ein schnelles Feld. Deswegen machen wir kein gedrucktes Buch daraus, sondern können im halben Jahr die Folge machen. Sagt man das so? Wunderbar. Grundsätzlich, wenn man über Online-Marketing nachdenkt, dann ist ja eigentlich so die Frage, welches Ziel will ich damit erreichen? Ne? Ja. Und wenn wir uns das Bergische Land angucken, dann glaube ich, haben wir hier eine ganze Menge Industriekunden und die würden wahrscheinlich behaupten, dass sie oder Industrieunternehmen, dass sie ihre Kunden ja schon alle kennen. Mhm. Also brauchen die überhaupt Online-Marketing? Und die anderen sagen, naja, ich bin vielleicht ein kleiner Händler in Kronberg oder auf der Alleestraße. Mich kennen doch eh schon alle, die mich kennen müssen. Wie fängst du an, wenn so jemand zu dir kommt und über das Thema Online-Marketing mal grundsätzlich neu nachdenken will, also egal, ob er schon gemacht hat oder da bisher noch nicht so viel den Fuß ins Wasser gehalten hat, wie fängst du da an, mit dem Kunden drüber nachzudenken?
Also Online-Marketing muss man zunächst mal so ein bisschen aus dieser Ecke Werbung rausholen auch. Ist natürlich ein Teil auch davon, ganz klar. Ne? Also wir alle surfen, viele von uns benutzen natürlich einen Adblocker, weil einem die Werbung auf den Keks geht, genauso wie wir im Fernsehen natürlich auch wegzappen und trotzdem kennen wir haben vorhin drüber gesprochen, ne, den Charmin-Bär kennt trotzdem jeder, auch wenn alle sagen, Werbung schalte ich immer sofort weg. Und genauso funktioniert es eben im Internet auch. Trotzdem ist Online-Marketing viel mehr als einfach nur Banner schalten. Und wenn man sich über seine eigenen Ziele im Klaren ist, dann kann man das eben auch entsprechend effektiv machen. Jetzt sagtest du, wir haben viele Industrie im Bergischen, ne, also den Weltmarktführer im Gummilitzen herstellen oder irgendwie sowas. Hat ja irrsinnig viele von diesen Hidden Champions hier. Klar, der arbeitet häufig in einem sehr engen Rahmen mit großen Industrie, weiterverarbeitenden Industrie zusammen, Automobilindustrie zum Beispiel, also ein Automobilzulieferer, da ruft nicht Mercedes-Benz an und sagt, mal kannst du mir mal irgendwie, keine Ahnung, 70.000 Zylinderkopfdichtungen liefern, sondern die haben bestimmte Ausschreibungsverfahren, die in SAP laufen meistens da müssen die halt so Bieter-Sachen ausfüllen. Also von daher, da muss Online-Marketing anders funktionieren und wenn man in so einem Kreis unterwegs ist, dann ist es halt eben nicht diese Geschichte mit kaufe meine Zylinderkopfdichtung, sondern dann ist es vielleicht eher du bist Werkzeugmacher, komm zu uns, weil bei uns kriegst du eine super Karriere. Ja, oder wir haben ganz tolle, bei uns ist die Arbeit total super und spannend. Ja, kannst keinen Porsche fahren, aber sei Teil von Porsche, indem du Zylinderkopfdichtungen baust. Und solche Geschichten halt. Also einmal so Employer Branding ist so eine große Sache, denn die Leute gucken sich natürlich, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Job sind oder wenn ich als Unternehmen neue Leute brauche, gucken sich potenzielle Bewerber selbstverständlich in Social Media um, auf Stellenbörsen um. Die gucken auch sicherlich auf so Portalen wie Xing oder so, was arbeiten denn da für Leute? Mhm. Ne? Also wir sehen das zum Beispiel bei uns auch ganz oft vor Bewerbungsgesprächen, werden die Profile von den Mitarbeitern angeguckt, je nachdem, in welchem Bereich die sind. Ne? Mhm. Also die Leute wollen halt vorher schon wissen, wer arbeitet denn da eigentlich? Mhm. Was machen die denn da? Und das ist eine Ecke, wo solche Leute oder solche Unternehmen rein können, wenn es um Online-Marketing geht. Biete meinen Fachkräften eine gute User Experience an. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ich schon so groß bin, ja, ich habe schon 5000 Mitarbeiter, dass ich so Sachen wie ein Intranet brauche und da muss ich natürlich meine Inhalte auch nach vorne bringen. Auch hier kann Online-Marketing helfen, indem man sich über zum Beispiel Personalisierung Gedanken macht. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich bin mit 5000 Leuten in einem Konzern, die es hier sicherlich auch in der Gegend gibt, ja, da gibt es unheimlich viel, was kommuniziert wird, aber nicht alles interessiert mich. Mhm. Und wenn ich das Portal aber so aufbaue, dass die Leute die Informationen bekommen, die sie wirklich interessieren und dass sie da irgendwie partizipieren können und solche Geschichten, dann ist das auch wieder Online-Marketing. Ja, okay, es ist nur für mich, aber es ist das Online-Marketing und ich kann dann eben als Unternehmenskommunikation zum Beispiel sicher sein, dass meine Inhalte ankommen.
Heißt, Online-Marketing ist quasi mal erst alles, was ich tue, um meine Inhalte in den relevanten Kanälen, den relevanten Personen zur Verfügung zu stellen.
Relevante Inhalte, genau. Darum geht's eigentlich.
Das kann eben der Bewerber sein, das kann aber vielleicht auch jemand sein, der sich als strategischer Einkäufer dafür interessiert, wo könnte ich denn in Zukunft meine Zylinderkopfdichtungen mal noch zusätzlich anfragen, was tut sich am Markt.
Klar.
Das könnte jemand sein, der sich einfach dafür interessiert, was gibt's für eine Industrie in meiner Region und was tun die, weiß ich nicht, für in Umweltfragen. Also ich sag mal, da wird's natürlich unglaublich breit, thematisch. Ja. Und es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die viel kleiner sind, die gar nicht, sagen wir, vielleicht in den Dimensionen denken.
Die haben so einen kleinen Kronberger Werkzeugmacher, 100 Mann. Ja, ja. Familienbetrieb, drei Generationen haben schon da gearbeitet. Ja. Mhm.
So, auch die haben natürlich unterschiedliche Aspekte, die sie irgendwo transportieren wollen. Ja. Jetzt ist ja die Frage, dadurch, dass ja heutzutage quasi alles digital ist und das meiste irgendwie online funktioniert.
Ja, du wirst dich wundern, wie viele Leute noch per Fax Zylinderkopfdichtungen bestellen wahrscheinlich.
Ja gut, wobei, also wenn ich mich so bei unseren Kunden umhöre, also die Faxbestellungen gehen ja schon drastisch zurück.
Ja,
ne? Und, aber der Punkt ist natürlich, wie gehe ich da überhaupt ran? Also wie konzipiere ich das? Und jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen weg von dem Thema, worum will ich mich da speziell gerade bemühen? Also suche ich gerade Fachkräfte oder möchte ich den strategischen Einkäufer ansprechen? Sondern eher so auf der Maßnahmenebene oder auf der Umsetzungsebene. Weiß ich nicht, in der Fachzeitschrift eine Anzeige zu schalten, das war irgendwie das gelernt. Aber Online-Marketing bietet dann irgendwie so viele Kanäle und so viele Möglichkeiten. Wie fängt man da mit einer sinnvollen Konzeption?
Vor allem, also was wir kommen ja so ein bisschen aus dem klassischen Bereich, so eine Anzeigenschaltung gibt mir so eine gefühlte Sicherheit, dem Kunden letztendlich, der jetzt da eine Anzeige schaltet. Da sagt einer, Auflage so und so, hört sich immer gut an. Und das ist, wie du richtig sagst, im Online-Bereich wesentlich schwieriger, auch, ich sag mal, gerade im lokalen Bereich, gefühlt zumindest, das merken wir immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen, und sagen, ja, wie erreiche ich denn die Leute, die jetzt bei mir einkaufen würden? Wo gehe ich denn hier in Remscheid dann hin? Wo gehe ich dann mit meiner Kommunikation hin, um online gehört zu werden? Das ist in der Tat durch die vielen Möglichkeiten schwer für viele, glaube ich, zu beurteilen oder zu bewerten oder da den richtigen Weg zu finden.
Also, gedruckte, also erstmal, Print ist cool, ja, Print ist cool und Print ist auch total okay. Und Print ist immer noch eine Marketingmaßnahme, die nicht fehlen sollte, bei vielen, sag ich mal. Ich bezweifle, dass eine Anzeige in den gelben Seiten noch so effektiv ist wie vor 10 Jahren.
Ja, 100%.
glaube aber zum Beispiel, dass so Sachen wie Plakatwerbung mhm. in der Stadt, ich habe ein brandneues Produkt, ja, mhm. das funktioniert immer noch.
Klar.
Ja, auch Giganten wie Facebook machen Plakatwerbung mhm. ja, für den neuen Newsfeed oder wie auch immer oder was auch immer sie da bewerben wollen. Und wir als Online-Marketing-Agentur werden zugeschüttet mit Printmaterialien von Google. Ja, mhm. also wir ertrinken in Kalendern
okay.
Von Google. Also die drucken auch wie bekloppt.
Ja, ja, ja.
Also von daher, Print lebt. Ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt hier auch sagen würde, nee, Print ist total bekloppt, investiert da alle euer Geld rein. Aber Reichweite ist zum Beispiel auch so ein Ding. Wenn ich Print schalte und sag, ja, meine Zeitung hat 500.000er Auflage, wird von 1,3 Menschen pro mhm. Zeitung belesen, dann ist das ja auch genauso ein Streuverlust. Ne? Also weil Reichweite kann ich auch. Ja? Gibst du mir Budget, drücke ich auf den Knopf, puff, ist das weg. In einer Stunde, wenn du möchtest, oder in einem Tag mhm. oder in einem Jahr, je nachdem. Ja? Also die Reichweite kriege ich auch. Mhm. Ohne Schwierigkeit. Mit denselben Streuverlusten. Nur haben wir es halt online so, dass wir das messen können. Und online mhm. gehen wir erstmal immer davon aus, oh, das muss gezielt sein. Weil dieses Online können viele immer noch ganz schwer greifen.
Das meine
Zeitung
ich,
ja. halte ich in der Hand.
Ja, genau.
Warum kostet mich die Online-Anzeige das Doppelte, auch wenn sie die 12-fache Reichweite hat? Weil das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das sind Zahlen, mhm. die kann man sich nicht vorstellen. Ja, okay, wir hatten jetzt letztes Jahr diesen riesen Euro-Jackpot. Ja, diese Zahl 90 Millionen. Die wünscht man sich natürlich auf dem Konto, aber vorstellen kann man sie sich nicht. Mhm. Ja, und so eine Reichweite von 90 Millionen, die kriege ich ja locker hin.
Mhm.
Ne?
Ja, ja.
Und trotzdem sagen alle, was? Wie die Anzeige online kostet 12.000 Euro? Mhm. Ja, bei der WZ kriege ich das dreimal geschaltet. Ja, genau, ja, ja. 3 Tagen.
Mhm.
Ja, aber die Reichweite ist halt nicht die gleiche. Also von daher, Reichweite kriegen wir auch hin. Mhm. Anzeigen kann man gezielt ausspielen. Auch, also ob geografisch oder auf bestimmte Merkmale hin optimiert, ne? Die die Leute, die Anzeigenplätze verkaufen, werden natürlich immer besser an der Stelle. Predictive Audiences hinzustellen, ne? Lookalike Audience, gibt solche Geschichten bei Facebook zum Beispiel, ne? Also sieht so aus wie. Kriegt man alles super hin eigentlich. Und dadurch, dass man das halt so gut messen kann, sagen die Leute erstmal immer, ja, das muss aber effektiver sein.
Mhm.
Manchmal muss das aber gar nicht so effektiv sein. Ne? Es gibt bestimmte Werbeformen, die eignen sich für verschiedene Sachen. Eine Printanzeige ist so Gießkannenprinzip, ja?
Ja.
Und genauso können wir das online machen. Also zum Beispiel ein Pre-Roll bei YouTube schalten. Ja? Das sind diese Dinger, die man nach 5 Sekunden überspringen kann.
Mhm.
Ne? Weil Werbung soll nicht nerven. Also ich würde meinen Kunden nicht solche Dinger empfehlen, die halt dann durchlaufen. Das geht den Kunden meistens auf den Keks, weil die wollen jetzt halt das Rezeptvideo sehen und keine Ahnung, nicht die Shampoo-Werbung. Da kriegt man genauso Reichweite rein.
Mhm.
Ja, also das ist schon total irre, was da abgeht. Das funktioniert super. Du warst gerade aber eben bei, was kann man eigentlich so alles machen?
Mhm.
Und wichtig ist an der Stelle erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was mache ich denn eigentlich? Ja, kann ich mir die x-tausend Euro, die mich die Anzeige in der WZ jede Woche kostet, kann ich mir die eigentlich sparen? Und was kann ich damit machen?
Mhm.
Will ich das eigentlich?
Mhm.
Und wenn ich da angekommen bin, dass ich eine Bestandsaufnahme mache, eine Situationsanalyse im Prinzip, dann kann ich mir auch sagen, okay, da bin ich, aber ich will ja dahin. Und dann kann ich mir überlegen, wie der Weg dahin ist. Und dann entscheidet man im Prinzip, was ist eigentlich mein Marketingmix an der Stelle.
Mhm.
Das kann mit Print sein, das kann ohne Print sein, das kann mit Video sein, ohne Video, mit Social, ohne, also alles möglich,
mhm.
oder eine Kombination dessen.
Ich glaube, in dem, was du gerade beschrieben hast, spiegelt sich ja sowohl die Chance als auch das ganze Problem wieder. Ne? Also früher hat einmal im Jahr der Mensch angerufen, der gesagt hat, wollen Sie wieder ins Telefonbuch? Und dann hat regelmäßig der Typ von der Zeitung angerufen und hat gesagt, willst du nicht mal wieder eine Anzeige schalten?
Mhm.
Und je nachdem, wie der Kontostand war oder der Marketingplan aussah, hat dann irgendjemand im Unternehmen gesagt, ja, machen wir. Jetzt kann ich Pre-Roll-Ads bei YouTube machen, ich kann mir bei Facebook eine Audience zusammenklicken, ich kann meinen Instagram-Kanal bespielen, ich kann twittern, bis ich umfall, ich kann versuchen, organisch Reichweite aufzubauen durch bezahlte Maßnahmen.
Gerade habe ich einen Bonbonladen in der Luisenstraße.
Genau, also es ist so. Also wo ist der Punkt, wo fange ich an, wie kann ich mir selber, ich sag mal, Ziele setzen und ja, bin ich überhaupt noch in der Lage, sowas selber zu machen oder brauche ich Experten an meiner Seite?
Ich steige mal beim letzten Punkt eher ein. Also man kann die ganze Werbemaschine, vor allen Dingen bei Google, und das ist nun mal das Nummer 1 Netzwerk, also kommst du einfach nicht drum herum, ja, basiert auf Algorithmen, die lernen. Und wenn ich was falsch mache oder etwas weniger optimal durchführe, dann lernt der Algorithmus, dass das Blödsinn ist. Und das hat meistens sehr schnell Auswirkungen auf den Preis, den ich für einen Klick bezahlen muss. Ne? Also die Währung, mit der wir rechnen, sind Klicks oder Views. Und das wird dann relativ schnell teuer. Da kann ich mir ein bisschen was kaputt machen. Das kriegt man wieder hin, dauert dann aber, kostet auch ein bisschen Geld. Ich würde also wahrscheinlich erstmal mir auch eine Beratung reinholen von Profis, die mir sagen können oder die mir in so einem Setup mal helfen können. Die Kohle sollte ich einfach mal in die Hand nehmen. Und dann kann man es weiter selber versuchen erstmal. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt von winzigen Werbebudgets sprechen oder von praktisch nicht vorhandenen, der Bonbonladen, ja, das sind Leute, die sind mit Herzblut bei ihrem Produkt dabei, ja, aber machen jetzt nicht mit Herzblut großartig Werbung oder so. Dann muss man das erstmal selber machen. Und je nach Branche eignen sich bestimmte Sachen dafür. Wie zum Beispiel so ein Instagram-Ding. Ja? Der Food läuft total super bei Instagram. Es gibt zig Werbeoptionen auch da, die relativ fair abgerechnet werden können. Ne? Ich kann also ne, so Shopping, also im Prinzip Shopping-Anzeigen auch auf Instagram inzwischen unterbringen. Gibt so ein spezielles Format dafür. Kann man auch selber machen. Funktioniert. Einmal Beratung einholen, ja, das aber auch bezahlen und zwar anständig, denn auch die Leute, die die Beratung geben, haben das über Jahre geübt, gemacht, Erfahrungen gesammelt und müssen bezahlt werden. Ne? Da würde ich nicht sparen und dann halt hinterher gucken, wie kann ich das Geld, was ich für Werbung ausgeben möchte, sinnvoll ausgeben. Und wenn es dann nicht so richtig klappt, vielleicht doch nochmal zu den Profis gehen. Aber erstmal würde ich es auch echt selber versuchen. Gerade wenn man klein ist, über Social die Sachen anzuleiern.
Wenn, egal ob man das jetzt selber macht oder ob ich direkt zum Profi gehe, was sind so die Grundinfos, die ich eigentlich an der Hand haben muss, damit ich dich anständig briefen kann, respektive damit ich eigentlich für mich selber auch ein paar Entscheidungen treffen kann. Also was sagst du so, was ist so das Minimum an Infos, die man sich irgendwie ja einfach vorher mal strukturell gemacht haben sollte?
Ja, ich sollte auf jeden Fall wissen, an wen sich mein Produkt richtet, ja, oder wenigstens ein Gefühl dafür haben. Je nach Größe ist das zwischen Wunschdenken vom Marketing und Realität vom Kundenservice anzusiedeln. Und es empfiehlt sich da immer eine gute Mischung zu machen. Also wir machen meistens so Einstiegsworkshops, wo wir dann auch versuchen, möglichst konträre Charaktere aus dem Unternehmen zusammenzubringen. Also Produktion, Kundenservice Entwicklung oder so, die jetzt erstmal so sagen, so eigentlich haben wir ja gar nichts miteinander zu tun. Und hinterher kommt dann halt raus, ja, okay, wenn wir das machen, dann passiert aber das. Ach, da habt ihr ein Problem mit, das wussten wir gar nicht. Wie, das wollen die Kunden, haben wir ja noch nie gehört. Und so kommt das dann häufig, dass die Leute sagen, ja, unsere Kunden, also unsere Zielgruppe sind CEOs. So, Leute, gibt es nicht so viele von. Und vor allen Dingen kann ich die im Internet gar nicht identifizieren. Ja, weil der CEO ist im Internet vielleicht auch einfach nur, keine Ahnung, Hobbygolfer. Ja, der, also den sehe ich eher als Golfspieler im Internet oder als Hobbybäcker als CEO. So kenne ich den gar nicht an der Stelle. Also muss ich irgendwie über eine andere Schiene da reinkommen. Dann stellt sich irgendwann heraus, das sind eigentlich ganz andere Leute, die meine Produkte kaufen oder die sich dafür interessieren. Ne? Und also davon sollte ich irgendwie eine Idee haben oder die mit jemandem erarbeiten, der sich mit sowas auskennt. Ne? Also wir haben ganz viele Agenturen hier im Bergischen natürlich, die sich mit sowas auskennen. Kommunikationsagenturen sind sehr gut in sowas auch. Und das sollte ich wissen. Ich sollte eine grobe Vorstellung von Zeiträumen haben. Also in welchem Zeitraum möchte ich eigentlich was erreichen? Klar, man kann das hinterher nochmal abklopfen. Ist das Ziel überhaupt realistisch? Ist das relevant für mein Unternehmen? Ne? Also muss ich jetzt irgendwie den Spendenmarathon machen? Bringt das was in meinem Zylinderkopfdichtung oder Lakritzbonbons verkaufen Geschäft? Und dann manchmal sind das so Sachen, die sind halt so, das sind eher so Herzenssachen, die man machen möchte. Und manche Sachen sind halt einfach gar nicht so richtig relevant fürs eigene Unternehmen. Und das dann so ein bisschen, das klopfen wir dann hinterher so ein bisschen ab. Also an wen richtet sich das? Was ist das eigentlich, was ich für ein Produkt habe? Und wie viel Geld kann ich ausgeben? Was manchmal auch noch also oder was häufig sehr gut ist, ist, wie viel Geld pro verkauftem Produkt kann ich ausgeben für einen Neukunden? Ja, also wie, ich muss noch nicht mal unbedingt die Marge wissen, aber wenn ich pro verkaufte Tüte Lakritz 5 Euro Marketing ausgeben kann, weil die Tüte Lakritz kostet 40 Euro oder so, ne? Ja, gibt es. dann weiß ich ungefähr, aha, okay, das, ich muss Maßnahmen machen, die den und den Hebel haben an der Stelle. Das von Vorteil. Ansonsten, was wir, Entschuldigung, ich mal Eigenwerbung, wir anbieten, sind entsprechende Workshops dafür, um solche Sachen immer rauszukriegen.
Also ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man, wir haben ja immer dieses Beispiel vom Lakritzladen, vom Bonbonladen, dass man da, glaube ich, auch, also ihr seht euch als Sparringspartner, und ich muss selbst noch kein Experte sein. Gefühlt lese ich ja überall, was ich zu tun habe, zu lassen habe, auch im Online-Marketing, wie es funktioniert. Aber letzten Endes ganz offen auf euch zugehen und sagen, okay, das ist meine Situation, was könnte ich machen?
Ja. Ja,
auch da vielleicht auch mal ergebnisoffen wirklich ranzugehen und auch zu sagen, ich habe jetzt halt keine Ahnung.
Ja, also ich habe keine Ahnung, das ist ein Satz, den ich selten höre. So in unserer Branche. Das ist auch total okay. Liegt halt daran, dass genau das, was du gesagt hast, ne? Man liest halt total viel.
Ja.
Manchmal vielleicht auch konträre Sachen. Ne? Der eine sagt, das musst du so machen, der andere sagt, genau, das musst du so machen. Wie machen die jetzt eigentlich? Ist völlig in Ordnung. Also es schadet nicht. Es gibt zig Blogs da draußen, die sehr gut sind. Da kann man sich sicherlich jede Menge Informationen holen, sowas wie die Google bietet so Trainingsprogramme an, die sind online, die sind kostenlos sogar, ja, in die man durchaus auch mal reingucken kann, dann sich mal einen Abend hinsetzen und kurz mal Netflix sein lassen und dann anstattdessen eine Stunde Google Academies machen, kann durchaus hilfreich sein, vor allen Dingen, wenn ich ein kleines Budget habe und viel selber machen will.
Ja. Ist dir das lieber, wenn die Leute mit Vorahnung kommen, oder ist das so ein bisschen wie, wenn man zum Arzt geht und schon vorher
bei Wikipedia geguckt hat,
dass man einen tödlichen Hirntumor hat und innerhalb der nächsten 36 Stunden umfällt?
Genau.
Also,
ja, genau.
Was ist dir da lieber?
Ist mir egal.
Ist mir ganz ehrlich.
Okay. Also es hilft natürlich immer, wenn die Leute, es hilft mir, glaube ich, mehr, wenn die Leute vorher schon ein kleines bisschen Verständnis aufgebaut haben. Missverständnisse ausräumen kann man immer. Ich habe meine Meinung zu bestimmten Sachen und manchmal ist es auch einfach nur eine Meinung oder ein Gefühl, ne? Also wie zum Beispiel die Werbung bei YouTube, die ich nicht überspringen kann. So mein Gefühl ist, das ist doof. Trotzdem gibt es Leute, die schalten das. Also es hat auch einen Sinn. Ja, ich würde es nicht empfehlen, aber andere Leute machen es. Also da muss halt schon irgendwas hinter sein. Ja. Und genauso kannst du natürlich zu mir kommen und sagen, also Bannerwerbung ist total beknackt, das lassen wir. Und dann, okay, dann lassen wir es halt. Ne? Dann müssen wir anders Reichweite generieren.
Das heißt, eigentlich wichtig ist, ich muss mit den Geschäftszielen kommen und das, was, sagen wir mal, die Ziele in Bezug auf das Online-Marketing sind, die kann man dann eben gemeinsam entwickeln. Genau. Und eben auch, das ist vielleicht das besonders Schöne, das ist ja eben nicht wie die Telefonbuchanzeige, die nächsten 12-18 Monate gedruckt rumliegt. Ich kann es ja eigentlich auch jeden Tag wieder ändern. Ne?
Ja, das ist halt.
Oder sagen wir mal, regelmäßig anpassen und an dem
Erfolg. Du kannst die auch jede Stunde ändern. Das ist auch, also, ne, wenn wir.
Ja, gut, es muss ja schon eine Messbarkeit
haben. Ja, aber wenn wir über programmatisch Advertising sprechen, dann ändern sich die Sachen halt sehr schnell. Ich schalte viele tausend verschiedene Variationen von Anzeigen permanent durch und lass die automatisiert optimieren darauf, was da halt funktioniert und was nicht. Ne? Also wenn man sich so Präsidentschaftswahlkampf oder so anguckt, also für mich total faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man so einen Traum von mir für so eine Präsidentschaftskampagne zu arbeiten, um ganz ehrlich zu sein, also für bestimmte Kandidaten eher weniger gerne, sage ich jetzt ganz offen. Aber was die da an Intelligenz reinpumpen und an Sachen machen, ist wirklich faszinierend. Und da werden halt sehr klein getargetete Anzeigen speziell für Leute geschaltet und dann wird nach Klick- und Reaktionszahlen optimiert und zwar automatisiert. Das geht schon.
Ja.
Budget vorausgesetzt.
Ja. Jetzt sind wir uns, sagen wir mal, einig über all diese Ziele. Und dann das klingt ja schon irgendwie kompliziert, aber richtig kompliziert wird es ja eigentlich bei den Maßnahmen, ne? Denn da gefühlt ist das da ist der Strauß unendlich groß, den man sich da flechten
ändert
kann.
Ändert sich auch täglich.
Ja. Ja,
ne? Also es gibt so ein wunderschönes Bild, das können die Zuhörer ja mal googeln.
Wir packen sie in die Shownotes.
Von Gartner gibt's so eine Art London Tube Map und da sind ganz viele so was man so als Maßnahmen bezeichnet drauf. Ne? Also was gibt so eigentlich alles, was ist auf dem Radar und so Sachen wie zum Beispiel Voice Search, vor vielen, also wird jedes Jahr kommt der neu raus, diese Grafik und das war vor vielen Jahren war das so Emerging Tech und das kommt jetzt immer näher plötzlich, ne? Also man sieht halt, wie sich das immer weiter zu uns bewegt, ne? Nicht alle diese Dinger sind so dumm wie Siri. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel Sachen wie Google I.O. mal angeguckt hat, gab es eine berühmte Vorstellung letztes Jahr, wo der Computer anruft im Restaurant und einen Tisch bestellt.
Ja.
Völlig abgefahren, ne? Und inzwischen sind, glaube ich, auch Gesetze auf den Weg gebracht, dass sich solche Bots authentifizieren müssen, weil man das nicht mehr unterscheiden konnte. Ja. Und die Anzahl der Maßnahmen ist wirklich nahezu unendlich. Oder wenn man sich so Messen anguckt wie die DMX-Co, ja, eine Riesenmesse, wo es nur darum geht, solche Werbemaßnahmen durchzuziehen. Bei diversen Anbietern von diversen Leuten mit diversen Konzepten und diversen Ansätzen. Es gibt kein Patentrezept dafür, was ich wie nehmen sollte. Das Einzige, was also meiner Meinung nach immer genommen werden sollte, sind einfach Anzeigen bei Google. Ne? Ganz normal AdWords schalten. Das ist immer dabei. Also ne, das Surfen im Internet, die meisten Browser kommen voreingestellt mit der Google-Suchmaske. Hat einen Grund. Mhm. Ja, und die Leute kommen halt sofort dahin. Danach kommen Google Images und dann kommt schon YouTube. Also das sind so die drei großen Suchmaschinen, die benutzt werden, um Produkte oder Dienstleistungen zu finden.
Jetzt erhöht sich ja nicht nur unbedingt die Frage von Komplexität beim Budget, sondern ja im Endeffekt auch, gerade wenn man über so Content-Kanäle nachdenkt, wie Social Media, dann habe ich eine Facebook-Seite, dann habe ich Instagram, dann muss ich ein bisschen twittern und irgendwann habe ich mir auch noch so eine heiße Brille für Snapchat gekauft. Und es entsteht ja auch ein gewisser Druck, dann zu produzieren auf möglichst vielen Kanälen und so weiter. Was ist deine Herangehensweise? Wie wählst du da passende Maßnahmen aus, um jetzt mal zum Beispiel in diesem Social-Media-Bereich zu bleiben? Was empfiehlst du, was man macht? Muss man heute noch eine Facebook-Seite haben oder sind da eh nur noch die Senioren? Und ist es eigentlich das nächste Yahoo/MySpace? Wie geht man da vor? Wie verschafft man sich da Klarheit? Oder geht es im Endeffekt nur durch Experimentieren?
Ich würde gucken, wo bewegt sich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Ja? Wenn die auf Facebook sind, dann kann ich von Facebook halten, was ich will, dann muss ich da sein. Und dasselbe gilt natürlich für Twitter, genauso wie für Snapchat, genauso viel für WhatsApp. Wenn meine wenn ich weiß, dass meine Kunden über WhatsApp kommunizieren, und ich habe ein Callcenter zum Beispiel, ja, dann wäre ich bekloppt, wenn ich nicht einen WhatsApp-Service anbieten würde. Die Leute sind das gewohnt. Man kann denken, warum telefonieren die Leute nicht mehr? Ja, tun sie halt nicht. Ja, ich gehe auch nicht mehr zur Post und schicke ein Telegramm. Ist halt so. Ja, das letzte Mal gefaxt habe ich, keine Ahnung, ich habe mich auf jeden Fall aufgeregt, dass ich faxen musste und es nicht einfach per Mail schicken konnte. Aber so ist das nun mal. Ne? Und das oftmals ist der Knoten im Kopf an der Stelle, wo die Leute sagen, ja, aber bei Facebook bin ich nicht oder Facebook finde ich doof. Ja, keiner guckt RTL 2, gibt keiner zu. Trotzdem gibt's den Sender und trotzdem hat der Reichweite. Also irgendwer guckt das. Ja, und wenn man sich da mal Werbung anguckt, dann sieht man, in welchem Umfeld wird welche Werbung geschaltet. Ja, ist da irgendwie Automagazin kommen jetzt und gerade um diese Jahreszeit, ist ja jetzt schon vorbei, ne? Kfz-Wechsel-Geschichte. Ja, bei mir ist immer kalt, wird immer gewechselt. schalten die natürlich dann entsprechend die Werbung da, ja? Und das machen die erfolgreich. Die verballern nicht einfach da ihre Kohle. Das hat einen Sinn. Und das ist halt das Ding, ne? Wenn meine Zielgruppe auf einem bestimmten Kanal unterwegs ist, dann sollte ich auch dort sein. Und gerade bei Social, ich weiß, das ist für viele, viele Unternehmen echt schwierig. Das Ding ist, wenn ich bei Social nicht bin, heißt das nicht, dass nicht über mich geredet wird. Mhm. Ja, also nur weil ich keine Facebook-Seite habe oder diese abgeschaltet habe, hatten wir letztes Jahr beim Hambacher Forst zum Beispiel gesehen, ne? Da haben die RWE-Auszubildenden ihre Facebook-Seite abgeschaltet, weil da natürlich tierisch Zeug reingeprasselt ist. Ne? Ist schade an der Stelle. Das tut einem, also tat mir für die Auszubildenden da leid, dass sie da ihre Facebook-Seite nicht mehr weiterlaufen lassen konnten. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn sie dann nicht da sind, wird ja trotzdem drüber geredet. Ne? Guck mal, die Auszubildenden haben ihre Seite abgeschaltet. Ja. Also ich muss trotzdem dabei sein. Und dasselbe gilt für die Werbung. Wenn meine Zielgruppe bei Snapchat ist, dann yippie-yay, ab zu Snapchat. Mhm. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ja. Gebe ich zu. Mhm.
Vielleicht, um das auch nochmal klarzustellen, wir haben ja jetzt auch, ne, jetzt eben im Bereich Lakritz Geschäft haben wir uns bewegt. Das Gleiche gilt ja auch im Social-Bereich, ja auch für Unternehmen. Also auch da hört man ja oft, naja, gut, ich verkaufe Zahnräder, was soll ich bei Facebook? Hm. Also erstmal ist ja erstmal ein Vorurteil, was es ja zu überprüfen gilt in irgendeiner Form. Da muss man ja dann auch noch, also auch für Unternehmen können diese Kanäle relevant sein. Man muss es in der Tat rausfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also bleibt einem nichts anderes übrig. Und wenn Facebook nicht der richtige Kanal ist, ja, dann ist das nicht.
Wie finde ich es denn am besten raus? Also wenn wir, sagen wir mal, genau, ganz einfach.
Also wir können erstmal davon ausgehen, dass bei so großen Netzwerken wie Facebook ist erstmal Jan und Alemann, die sind einfach dabei. Mhm. Wenn ich dann weitergehe und so Karrierenetzwerke zum Beispiel angucke, nochmal Stichwort Employer Branding, dann komme ich ganz schnell zu Xing und LinkedIn. Mhm. Ja, aber Vorsicht hier, ne? Bei der einen Plattform wird Englisch gesprochen, auch wenn es sich um ein deutsches Unternehmen handelt, das ist völlig irrelevant. Auf der anderen Plattform wird fast nur Deutsch gesprochen. Ne? Also Xing ist halt mehr in Deutschland so unterwegs eher, ne? Auch wenn die das vielleicht jetzt nicht so gerne hören. Aber da muss man dann halt entsprechend gucken. Wir haben zum Beispiel bei Netzkern haben wir eine sehr offene Politik, was Kritik, Lob und Kritik angeht. Wir sind haben uns extra auch bei Kununu bemüht und lassen uns da von unseren eigenen Mitarbeitern anonym bewerten. Und für uns ist das ein wichtiger Faktor im Finden von neuen Mitarbeitern. Mhm. Auch wir leiden unter Fachkräftemangel, wie alle anderen auch. Vor allen Dingen gerade in unserer Branche. Und da sind wir halt dann sehr aktiv. Klar sind wir auch auf Facebook, denn am Ende des Tages ist es so dieser Dreiklang, ne? Also die Leute gucken erstmal, finden die Anzeige bei Monster, gucken dann bei Xing, Netzkern, die sind auch bei Kununu, lass mal gucken, wie ist es denn da so wirklich, ne? Also ne, nach außen sieht die Xing-Seite natürlich total toll aus, immer bei allen, ja. Oh, guck mal, da ist eine Terrasse mit einem Grill, wie ist denn das wirklich? Oh, tatsächlich, der Grill darf von den Mitarbeitern benutzt werden und nicht nur von den Chefs, ne? Und ist tatsächlich so. Und dann gehen die aber auch auf Facebook wahrscheinlich und gucken mal, da sind die auch da. Oh, guck mal, da sind die ja auch. Und sieh mal, einer guckt, ne, was posten die denn da alles? Denn überall ist der Ton ein anderer. Ja. Und bei dem Xing und Kununu sind halt eher formal angehaucht, während Facebook eher lässig ist und wir da auch eine betont lässige Sprache fahren. Und dementsprechend können sich neue Mitarbeiter vorab eigentlich schon ein super Bild davon machen. Wie geht's denn da eigentlich ab?
Ich glaube, wichtig ist auch einfach immer wieder dran zu denken, auch der strategische B2B-Einkäufer ist halt ein Mensch, der auch eine Freizeit hat und vielleicht ist er ja auch mit seinem Lieferanten zufrieden und hat da auch immer eine gute Verbindung hin, hat gerne mit den Menschen Kontakt und wird deswegen vielleicht auch Fan bei Facebook. Also das nennt man, ich glaube, das ist schon auch entscheidend zu erkennen, dass die eigene Zielgruppe ja nicht zwangsläufig nur aus Robotern besteht.
Sind wir mal mit dem Werkzeug machen hier aus dem Bergischen, ne? Also du oder insgesamt die, wenn man sich anguckt, die verkaufen dann Handwerksbetriebe, ja. Es gibt durchaus unter den Handwerkern gibt es natürlich Fans von der einen Bohrmaschinensorte und von der anderen Bohrmaschinensorte. Also die einen sagen, also mir kommt nur eine Zange von Knipex in den Koffer und die anderen sagen, mir kommt nur eine Zange von so und so in den Koffer. Ne? Und klar, die verkaufen nicht umsonst gebrandete Jacken. Ja, die Leute wollen damit draußen rumlaufen und sagen, ja, hier, ich bin Fan von, Festool, ja. Mhm.
Interessanterweise, wir haben das, ich habe es bei einem Kunden erlebt, der gesagt hat, nee, Social Media, Instagram und so, das ist nichts für uns. Und wir dann einfach mal testweise so einen Account aufgemacht haben, haben den als nur als Fan-Account gebrandet und auf einmal, ja, bei uns kaufen eh nur alte Männer und so, die sind alle nicht in Social Media. Und auf einmal guckst du die Statistiken an und die meisten Follower sind irgendwo zwischen 13 und 30 und dann sind das, siehst du auf einmal, da sind ganz viele Jungs, die vor allem in Süddeutschland relativ ländlich leben und diese Werkzeuge einsetzen. Und das ist einfach eine Zielgruppe, die war nicht auf dem Radar. Dass es da Jungs gibt, die von ihrer Sozialisation her gutes Werkzeug vom Opa, vom Vater gewöhnt sind, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind, die Trecker haben und die solches Werkzeug kaufen wollen. Ja, und von der Zielgruppe hätte kein Mensch was gewusst. Aber es gibt sie ja. Ja. Und auf einmal hast du eine Perspektive und kannst nicht mehr behaupten, naja, unser Markt ist ja eh schwierig. Ne? Also die Chancen muss man dann halt auch erkennen, aber man muss sich natürlich auch trauen, irgendwo sichtbar zu werden. Das ist natürlich auch in vielen Unternehmen, die ein bisschen klassischer angehaucht sind, immer mal erst so die Frage. Ne?
Ja.
Gerade so Werkzeug und so, da wird immer gesagt, naja, wir machen hier Produktverbindungshandel, ne? Das ist alles dreistufig oder vierstufig, also zwischen
wo wir die, wo, Vertrieb,
genau, ja. Wo, wenn wir die Zange geschmiedet haben, dann ist sie noch lange nicht beim Endanwender in der Hand das wollen wir eigentlich auch gar nicht alles wissen. Erfordert natürlich eine gewisse Offenheit.
Ne? Ja, und vor allen Dingen auch ein Umdenken an der Stelle, denn ich muss die Geschäftsmodelle ändern sich, ganz klar, auch vom dreistufigen Vertrieb weg, muss man einfach so sehen, ja. Gehe ja nicht zu Zangen Karl und Karl, also vielleicht gehe ich zu Zangen Karl, aber ich gehe zu Zangen Karl und sag, ich hätte hier gerne einen Satz Gedore-Schlüssel, ja. Ich würde aber auch woanders hingehen und die kaufen und eigentlich bin ich ja Fan von dieser Marke, ja. Und auch da muss man sich natürlich überlegen, muss ich wirklich nur noch muss ich mich krampfhaft an den dreistufigen Vertrieb halten oder sollte ich vielleicht langsam mal anfangen, meine Sachen selber zu vertreiben auch? Ne? Manchmal muss es ein Online-Shop sein, manchmal auch nicht. Manchmal reicht es auch zu sagen, immer, hier kannst du unsere Werkzeuge online kaufen. Mhm. Es hindert dich niemand daran, einen Affiliate-Link zu Amazon zu setzen. Oder zu Zangen Karl, die halt doch einen Online-Shop haben. Ja, also Zangen Karl in der Elberfelder Innenstadt hat halt einen Online-Shop. Hurra! Ja, und verkauft meine Werkzeuge. Ja, super, ja. Dann würde ich da einen Teufel tun, keinen Store-Locator zum Beispiel auf meine Seite setzen. Weil am Ende des Tages will ich ja mein Werkzeug verkaufen. Da ist oft der Knackpunkt. Und wenn ich dann reinkomme und sage, wir müssen jetzt noch Online-Marketing machen und die Leute müssen sich dann halt wegbewegen von Zangen Karl, Chefeinkäufer, zu Klaus Peter aus Süddeutschland, der meine Zangen kaufen will. Und Klaus Peter hat ein iPad und ein Handy und vielleicht gar keinen Computer mehr und die Internetanbindung ist sowieso blöd und er kann nur in der Stadt surfen und dann über 4G. Und dazu muss ich meine Webseite bauen und da muss ich meine Werbung für haben und die darf auf keinen Fall nervig sein.
Ja. Du gucktest gerade so, als wolltest du noch was sagen.
Nee, alles gut.
Jetzt haben wir ja diesen wahnsinnig komplexen Strauß der Möglichkeiten im Endeffekt auch nur angerissen, aber ich glaube, da könnte man mehrere Tage drüber sprechen und
du kannst ja schon mal Pizza bestellen.
Genau, wir können schon mal Pizza bestellen. Oder dann doch mal die Folge planen. Lass uns vielleicht noch auf den letzten Aspekt kommen, nämlich Erfolgskontrolle. Also wenn ich mir über meine Ziele klar bin und habe dann auch noch rausgefunden, welche Plattformen für mich potenziell funktionieren, also wo sich meine Kunden aufhalten.
Und dann die richtige Werbeform auf der Plattform gefunden, denn die bieten ja alle verschiedene an.
Genau, so, das ist, und hab das jetzt alles irgendwie hinter mir. Wie kriege ich denn klar, wer jetzt wegen welcher Sache gekauft hat? Ich glaube, Henry Ford hat mal gesagt, 50% meines Werbebudgets sind zum Fenster rausgeschmissen, ich weiß nur nicht welche.
Ja, genau.
Ist das online auch immer noch so?
Bestimmt. Das Ding ist halt, ich kann ja alles messen. Oder sagen wir so, ich kann vieles messen. Und das Schöne an Online ist ja, dass mir diese Messwerte zur Verfügung gestellt werden. Ich muss sie nur eben noch richtig interpretieren können. Da wird es schon schwierig häufig. Ne? Also wenn man zum Beispiel sieht, im August sind meine Verkaufszahlen dramatisch zurückgegangen und dann kriegt man einen panischen Anruf und ne, Zangen Karl sagt immer irgendwie, wir müssen halt alles einstellen, das funktioniert alles nicht. Und das Sommer sind Sommerferien. Ach ja, stimmt, hatte ich gar nicht dran gedacht. Also Wir können die Zahlen messen. Wir müssen uns natürlich auch für jede Werbemaßnahme, wie für jede andere auch, müssen wir uns diese KPIs, die du vorhin mal angesprochen hast, setzen und die auch nachverfolgen. Ne? Also wenn ich eine Kampagne mache und sage, diese Kampagne soll das und das erreichen und zu den und den Zeitpunkten kontrolliere ich das. Also ist das wöchentlich, monatlich, täglich, quartalsweise, kannst du ja machen, wie du möchtest. Und ich sehe, dass das nicht funktioniert, dann muss ich eingreifen und es nachjustieren. Oder ich sehe, dass es funktioniert, dann muss ich es intensivieren an der Stelle. Und sich über diese Systematik, also diesen Zusammenhang nochmal klar werden, dass das Ganze ein Zyklus ist. Ja, also ich erfasse meine Situation, ich überlege mir, wo ich hinkommen möchte, plane meine Strategien und Maßnahmen daraus, setze die um zu einem gewissen Zeitpunkt und messe dann aber auch an bestimmten Punkten, fängt wieder von vorne an, weil ich dadurch sofort wieder in der Situationsanalyse bin. Das geht immer weiter. Ne? Das ist wie so ein Perpetuum mobile fast. Wenn du einmal angefangen hast, musst du einfach durch. Ja? Und da gibt's dann eben auch kein Halten mehr an der Stelle. Und das ist das Schöne und das Gefährliche. Ich kann mich mit Zahlen ertränken. Das ist der zweite Punkt, auf den man aufpassen muss. Weil ich so viel messen kann, muss ich mich auf die Sachen beschränken, die wertvoll sind an der Stelle. Beispiel hierzu sind zwei verschiedene Werbeformen. Das eine ist eine Shopping-Anzeige bei Google eine Shopping-Anzeige bei Google für Wasser, hier so schöne Wasserkelche, ja. Und das andere ist eine Bannerwerbung, auch für Wasserkelche. Aber das eine ist ein Reichweitenmedium, das ist so deine klassische gelbe Seitenanzeige, die halt Millionen von Leuten erreicht und kaum einer meldet sich drauf. Und das andere ist aber eine klare Kaufintention. Das sind an ganz verschiedenen Punkten. Das eine kann ich mit einer Conversion Rate verbinden, die Shopping-Anzeige, weil die ganz klar auf so ein Ziel raus ist, wohingegen ich eine Banner-Anzeige auf keinen Fall mit einem Kauf verbinden sollte, weil sie ein ganz anderes Ziel hat. Sie hat nämlich das Ziel, Markenbekanntheit zu schaffen, Reichweite zu generieren, Produktinformationen zu verteilen und so weiter. Und hier ist oft auch schwierig an der Stelle zu sagen, ja, aber warum schalte ich denn dann die Banneranzeige? Ich kann ja gar keinen Wert dahinter setzen. Das ist auch schwer. Dafür gibt es bestimmte Attributionsmodelle, ne, Badewanne und solche Geschichten, ne, Conversion Assist heißen die dann und weiß der Kuckuck was, ne? Also die Banneranzeige hatte einen Anteil von 20% an der Conversion für jetzt meine Wasserkelche oder so. Kann man sich alles überlegen, kann man auch nachmessen und nachprüfen, wie das so zusammenhängt. Aber das ist eben noch der zweite sehr wichtige Schritt, dass man für die einzelnen Werbemaßnahmen auch die Punkte definiert, die man an der Stelle messen möchte. Weil sonst vergaloppiert man sich. Ne? Dann schalte ich die Bannerwerbung ab, weil die macht ja keine Conversions. Und dann geht die ganze Seite vor die Wand.
Das klingt aber schon so, dass das eigentlich mit zunehmender Anzahl an Plattformen, die ich bespiele und Maßnahmen, die ich habe und auch noch unterschiedlichen Werbeformen, die ich nutze, eigentlich schon in Richtung Fulltime-Job geht, beziehungsweise einfach eine ganze Menge professionelles Know-how braucht.
Wir haben ein ganzes Team in der Firma sitzen, die sich um nichts anderes kümmern. Es gibt ganze Firmenkonstrukte, die sich nur um sowas kümmern. Von daher, ja, klar, irgendwann ist ein Grad der Professionalisierung nötig, unerreicht, an dem man um eine Agentur und eine große Agentur auch überhaupt nicht mehr drumherum kommt. Weil das Inhouse fast nicht mehr zu stemmen ist. Es sei denn, ich fange an, Leute einzustellen. Ne? Also den Effekt gibt's natürlich auch. Ne? Die Unternehmen kommen, fangen damit an, sehen, das funktioniert und es funktioniert mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und dann fangen sie an, Leute einzustellen, weil sie das Know-how Inhouse aufbauen an der Stelle. Und dann werden einfach nur noch Supplier gesucht, die bestimmte Kleinigkeiten dazu steuern, aber in Wirklichkeit wird das ganze Ding in-house gemanagt und gesteuert.
Gibt's da eigentlich irgendwie, ich sag mal so grobe Richtungen, wo man sagt, bis dahin budgetmäßig musst du es irgendwie selber hinbekommen, weil das ist so wenig, dafür kannst du dir im Endeffekt keinen Profi engagieren. Ab dem Punkt macht Sinn, jemanden zu engagieren und vielleicht auch sowas. Das ist ein typisches Verhältnis von Budget zu Betreuungsaufwand.
Ja, also ob das Budget groß oder klein ist, hat im Betreuungsaufwand kaum Auswirkungen, sag ich mal. Also natürlich gibt es irgendwann Auswirkungen. Wenn ich anfange, Hunderttausende von Euro in Werbemaßnahmen zu stecken, dann ist der Betreuungsaufwand wesentlich höher, weil ich als Agentur durch die schiere Masse der zu betreuenden Kampagnen, Maßnahmen oder Werbeformaten natürlich mehr Administrationsaufwand habe, ist ja völlig klar. Aber also vom Kundenbetreuer her ist das bewegt sich das sehr lange im gleichen Rahmen, sag ich mal. Die kleinen Kunden in Anführungszeichen erwarten und verdienen genau die gleiche Betreuung im Prinzip wie die großen Kunden. Natürlich muss ich als Agentur wirtschaftlich denken und hier muss jede Agentur so ihr eigenes Preisbeispiel finden. Da würde ich mich auch nicht festlegen wollen. Also zu sagen, also bis unter 20.000 Euro brauchst du nicht zu uns zu kommen oder bis 1.000 Euro brauchst du nicht zu uns zu kommen. Das hängt von den Leuten ab, die man dann hinterher eben als Agentur auch engagiert an der Stelle. Ja. Ne? Ja. Je größer die Agentur, desto größer ist deren Kostenrahmen. Meistens.
Ja. Gleichzeitig vielleicht aber manchmal die Professionalität auch oder die Spezialisierung, die im Team abgebildet werden können.
Durchaus, ne? Aber also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel über reines Performance-Marketing spricht, da gibt es kleine Agenturen mit 2-3 Dutzend Leuten oder so, die halt auch tierisch was wegknallen können. Ne? So ist nicht. Geht auch. Die machen aber nur das. Ich habe ja noch viel, viel mehr, was ich drumherum machen kann. Ja. Ja, und also das sind dann so die Dienstleister, die ich mir langsam aber sicher mal einkaufe an solcher Stelle. Also aber jetzt so eine Grundregel zu sagen, ne, ab 500 Euro Werbebudget kommen zu Netzkern, ist schwierig, sag ich mal. Machen wir, so ist nicht.
Macht ihr auch quasi unabhängig davon, ob ihr die restliche Website gemacht habt?
Ja, klar.
Okay.
Ja, also
das ist schon auch ein ganz eigenständiges
Geschäft. Solange du eine Webseite hast, ja, und wir da einigermaßen unsere Tracking-Maßnahmen draufpacken können, und die Seite jetzt nicht totaler Schrott ist, ja, also wenn du eine Seite hast, die Sachen verkaufen soll, und du hast aber nirgendwo einen Button, der sagt, hier kaufen, kein Problem. Ansonsten würden wir immer noch nicht unbedingt die Seite machen, aber wir würden dir sagen, da funktioniert nicht. Ja. Da musst du noch mal ran. Ne? Weil wir haben auch UX-Experten bei uns, denn auch das ist ein wichtiger Teil. Ne? Also ich kann, da gibt's so dieses berühmte Leaky Bucket, heißt das. Ne? Also je mehr Wasser ich oben reinkippe, desto mehr bleibt im Eimer drin, auch wenn trotzdem ganz viel rausfließt. Aber es wäre günstiger, die Lücken zu flicken. Ne? Und ich kann natürlich so viel Werbung machen, wie ich will. Wenn ich eine scheiß Seite habe, die nicht funktioniert, auf dem Handy zum Beispiel, bringt das da doch nicht. Also klar, irgendwann wird einer klicken, ja. Ein Tropfen wird ja in dem Eimer hängen bleiben, aber halt viele eben auch einfach nicht.
Ja.
Also ich denke, das ist auch, wo wir jetzt auch eben von Ergebnissen oder von Überprüfung gesprochen haben, ganz wichtig, dass ich dann natürlich den Besucher auf meiner Webseite oder den Besucher bei mir im Laden auch entsprechend abhole und dann nicht einfach und dann ihn auch zum Kauf verführe in irgendeiner Form und ihn nicht da stehen lasse, ja. Weil dann
bringt
das alles nichts.
Stell dir die Webseite vor wie deinen Laden.
Ja.
Im Prinzip.
Genau.
Ne? Also das ist so. Früher hatten wir immer diese Intro-Seiten, ne? Herzlich willkommen bei Bergisch.io, ja.
Und mal eben gucken, haben wir das da? So
und ja, ne, früher das berühmte Flash-Intro, wo man dann so einen Skip-Button eingebaut hat. Ne?
Genau.
Und bin ja schon ein bisschen länger in dem Geschäft, ne, habe ich dann irgendwann mal angefangen, das zu messen, wie viele Leute haben auf diesen Skip-Button geklickt und das irgendwann gezeichnet und gesagt, guck mal hier, 98% der Leute klicken auf den Skip-Button, vielleicht sollen wir das Intro mal wegnehmen. Auf gar keinen Fall, da ist der Gruß vom Geschäftsführer drauf.
Ne? Ja, genau.
Und wenn man den Leuten dann aber sagt, überleg mal, du gehst in den Supermarkt und da steht jedes Mal der Geschäftsführer vom Supermarkt und sagt, herzlich willkommen bei Edeka Bergisch.
Genau. Ja?
Da wird es aber mal Christian Rappel, oder? Ja. Und dann sind solche Intros relativ zügig weg. Mhm. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Wo waren wir eigentlich? Ja, vernünftige Webseiten. Ne?
Genau.
Ja. Wenn du dir die Webseite wie einen Laden vorstellst, was will der Kunde, wenn der reinkommt? Ja, die Verkäufer gehen ja nicht dahin und sagen, kaufe das iPad, kaufe es jetzt, ne? Hier, kauf das iPad, sondern die Leute kommen ja rein und sagen, kann ich Ihnen helfen?
Mhm.
Ja, und genauso ist das im Prinzip auf so einer Webseite auch. Mit welchem Bedürfnis kommt der Kunde auf die Seite und was will ich vom Kunden? Ich will das iPad verkaufen. Was will der Kunde? Ja, der Kunde will ein Tablet kaufen. Ah, okay, er will ein Tablet kaufen. Ja, okay, da muss ich mal gucken, was ich da mache. Also hier hätten wir, ne, das ist unser Top-Seller, das iPad. Und hier gibt's noch das Samsung so und so. Ja, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Entschuldigung. die sind sicherlich auch gute Produkte. Aber das ist so, das ist natürlich total wichtig. Ja. Ne? Wenn ich jetzt Leute auf die Seite bekomme, ja, und ich verkaufe mit einer Anzeige für rote Schuhe und ich zeige keine roten Schuhe, dann denken die Leute, ich bin bescheuert.
Ja.
Ja. Und genauso funktioniert das auch. Und da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Ne? Auch der kleine Schuhhändler in der Remscheider Innenstadt, wenn der Online-Werbung macht und die Leute kommen da drüber in den Laden rein und man kriegt das irgendwie raus, sollte man sie natürlich auch möglichst irgendwie abholen können an der Stelle. Also ein schönes Beispiel sind so Sachen wie, wo man einen Termin vereinbaren muss, ja, oder sollte. Trauringe zum Beispiel. Ja, dann lass die Leute doch online einen Termin vereinbaren. Und wenn die in den Laden kommen, dann guck dir doch vorher an, was haben die da eigentlich gemacht? Haben die vielleicht, vielleicht packe ich nur ein Formular dahin, ja, und dann habe ich vielleicht auch schon ein Glas Sekt da stehen für die Leute.
Ja.
Ich weiß ja, dass sie kommen. Ne, ich muss sie ja nicht so, ne, also es sind halt, ist halt eben keine Laufkundschaft, sondern sie haben ja schon mit meiner Marke interagiert. Mhm. Ja, und wenn sie dann vielleicht das Formular auf einer bestimmten Seite abgeschickt haben von einer bestimmten Marke, die jetzt halt tolle Trauringe herstellt, ja, dann kann ich auch direkt kommen und sagen, guck mal hier, ne, von Trauring Müller haben wir hier diese wunderbare Kollektion. Naja, guck mal, das haben wir doch schon online gesehen, Klaus, ne? Den finde ich ja ganz besonders toll.
Ja,
ja, also das Ding ist, die Leute interagieren mit meiner Marke ab dem Suchbegriff, der bei Google eingegeben worden ist. Ja. Da fängt die erste Markeninteraktion an. Wie präsentiere ich mich da? Habe ich eine organische, bin ich nur organisch gelistet? Habe ich noch eine AdWords-Anzeige da drin? Was gucken die Leute auf meiner Seite an? Welche Produktrezensionen bei Amazon lesen sie sich durch? Was steht denn da eigentlich? Das ist ein Gesamtgebilde. Mhm. Ja, ich kann die Leute nicht mehr einzeln betrachten an der Stelle. An jedem Punkt brauchen die Leute, also haben die Kunden ein anderes Bedürfnis. Zuerst müssen sie meine Marke kennenlernen, dann wollen sie Informationen zu den Produkten haben, dann wollen sie wissen, welches von den Produkten kaufe ich. Mhm. Ja, warum hat Bosch 35 verschiedene Bohrmaschinen im Angebot? Ja, der eine ist ein Profi, also haben wir da Profigeräte drin. Ja, der andere ist ein Hobby-Schrauber, der braucht dann die Hobby-Schraubermaschine. Der andere ist so jemand wie ich, der lässt die Bohrmaschine über die Lebenszeit der Bohrmaschine für insgesamt 10 Stunden laufen. Mhm. Ja, weil mehr Schrauben packe ich bei mir zu Hause nicht in eine Wand. Die kaufe ich mir einmal und vielleicht kaufe ich mir in 20 Jahren mal eine neue, weil meine Kinder sagen, boah, Papa, deine alte Bohrmaschine ist total blöd. Ja, aber so ist es halt
an genau. der Stelle.
Ja. Tja, Martin, ich blicke auf die Uhr und merke, es war mal wieder ein Parfumsritt.
So sagt man ja, das doch, oder? Wieder einer der Podcasts, wo man sagen würde, eigentlich müsste man zum Thema einen Podcast machen.
Ich finde, dazu müsste man ja in Wuppertal so eine Online-Marketing-Konferenz machen.
Richtig, genau.
So vielleicht
so was wie so die Omkovo vielleicht. So,
genau, ich würde es abkürzen, ich würde es Omkovo nennen und dann würde ich da ein Schweinegeld für den Eintritt nehmen und ein paar Tickets über Bergisch.io raushauen und
fantastische Idee.
Ich glaube, das wäre ein mega Erfolg.
Wie wäre es denn,
der gute anstatt Vorsatz für dieses
Geld
Jahr
dafür zu nehmen, nicht ganz so viel Geld dafür nehmen, sondern genau richtig Geld dafür nehmen?
Dynamisches Pricing.
Nein. Nein. Also wir haben ja die Omkovo gerade fürs Bergisch gemacht, weil die DMX-Co vielleicht für viele ein bisschen groß ist, sag ich mal. Und da wird mir auch total erschlagen. Ne? Also ich bin nach 3 Tagen Messe auch völlig durch, ganz ehrlich. Und die Omkovo bietet halt ist ein Format, bei dem wir das Ganze ein bisschen, ich sag mal, familiärer machen und auch tatsächlich hier für Unternehmen aus dem Bergischen das eben auch anbieten. Mhm. Ja.
Und so gesehen werden wir dieses Jahr auch gerne wieder darauf hinweisen, wenn es dann soweit ist, wenn sich die
wir können ja dann mal die Folgefolge machen.
Genau, die Folgefolge machen und die Registrierung sich wieder öffnet, dann ist das, glaube ich, ein super Format, um einfach auch da weiter einzusteigen. Bis hierhin, finde ich, ist es wieder so eine Folge, wo man hinterher sagen muss, ja, da ist so viel angerissen worden, aber die Arbeit, die, also, ne, es ist.
Die können wir keinem abnehmen.
Die kann man keinem abnehmen. Es bleibt halt ein komplexes Thema.
Ne? Genau.
Nicht unbedingt kompliziert, aber komplex.
Ja.
Und manchmal auch kompliziert.
Ist halt so.
Ist halt so, ne? Sonst bräuchten wir auch so Experten wie dich nicht.
Ja. Haben wir denn jetzt noch Zeit für meine Musikfrage? Ich habe in deinem Xing-Profil gesehen.
In meinem Xing-Profil, ja. Ja.
Da steht,
du hast schon mal jemanden dazu.
Musikwissenschaften studiert, richtig?
Ja, ich wollte mal Rockstar werden, ne?
Also, was wolltest du werden?
Rockstar.
Ah, okay.
Ja, eigentlich wollte ich Bio studieren.
Okay.
Damals gab es noch die ZVS. Und ich bin aber mit meinem Kumpel aus der Schule schon in Köln eingezogen und dann habe ich einen Studienplatz in Bielefeld gekriegt. Und weil ich sowieso nur in der Band gespielt habe in der Zeit eigentlich, habe ich mir gedacht, Köln, Musikhochschule, let's go. Dann haben die in der Musikhochschule gesagt, kannst du Noten lesen? Nein. Und so bin ich zu Musikwissenschaften gekommen, aber als Parkstudium, sag ich mal.
Ah, okay.
Und hab das erfolgreich abgebrochen, als dann dieses Internet irgendwie um die Ecke kam.
Ja.
Und mein Vater mich irgendwann anrief und sagte, Junge, ich habe mal mit meinen Kumpels gesprochen, die sagen, dieses Internet irgendwie, das scheint irgendwie was zu sein, was auch so in Zukunft gut da sein wird. Ich finde das zwar toll, dass du noch Scheine an der Uni machst, aber vielleicht konzentrierst du dich doch besser einfach da drauf. Ich finde das nicht schlimm, wenn du dein Studium abbrechen würdest. War ein völliges No-Go damals bei uns in der Familie. Und habe ich dann aber gemacht. Also ich habe damals in einer Agentur in Köln gearbeitet, gleichzeitig aber noch hier in Wuppertal gekocht, weil Kochen ist meine zweite große Leidenschaft neben Online-Marketing und Computer. Und so bin ich in diese ganze Welt eingestiegen.
Aber wer kann das schon von sich behaupten, dass der Vater gesagt hat, Junge, bricht das Studium
ich wollte
ab, mach mal was mit Internet. Die Geschichte andersrum hat man gefühlt
wieder
mal gehört.
Eine Podcast-Folge, die daraus
entsteht. Was ist denn die Musik?
Ich habe gesagt, die Parallelen zwischen Musik und Online-Marketing.
Mathematik,
klar.
Musik ist
gar nicht mitgerechnet.
Also gerade was da in Köln bei Musikwissenschaften ist, was man da so in Harmonielehre, Kontrapunkt etc. lernen muss, ist eigentlich pure Mathematik.
Okay.
Ist total logisch, funktioniert immer.
Ja.
Ja. Also wenn du dir so eine Bach-Partitur anguckst, ich kann die inzwischen nicht mehr lesen, also ich habe es verlernt inzwischen. Ja. Aber wenn du dir das anguckst, das ist wie Mathematik. Und bei Online-Marketing denkt man sich, die surfen den ganzen Tag auf Facebook, ne?
Natürlich.
Klar, was anderes mache ich auch nicht. Aber in Wirklichkeit ist so Excel das Erste, was aufgeht morgens früh, ne? Um ganz ehrlich zu sein, ne? Und es ist halt Zahlen.
Die ineinander greifen, die sich ergänzen.
Richtig. Ne, Reports schreiben, Zahlen analysieren, das, was du vorhin sagtest, wie messe ich das dann alles? Das ist so das tägliche Brot.
Ja.
Siehst du?
Aber.
Und ein tägliches Brot, was mit Excel beginnt, braucht, glaube ich, für die Nerven eine Tasse Kaffee dazu.
Also gerade wenn man vielleicht hast du ja noch die Chance, Rockstar zu werden, wer weiß. Also ich weiß nicht, ob du noch dran arbeitest nebenher.
Online-Marketing-Rockstar.
Online-Marketing, okay. Nein, aber trotzdem.
Wir sind schon ebenerdig bei euch hier.
Trotzdem, für durchzechte Nächte und den Kaffee danach.
Mit Schuss oder ohne.
Bekommst auch du unsere berühmte Bergisch.io-Tasse.
Das ist fantastisch, vielen Dank, das ist super.
Exklusiv für unsere Gäste bei Bergisch.io.
Super, danke dir.
Viel Spaß damit.
Ja,
war schön. Hat uns auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Herzlich gerne und gerne auch eine Folge voll.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall, merken wir uns.
Vielen Dank dir, Martin.
Danke.
Bis Strackes.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.